Ich glaube, jetzt bin ich dran. Ich hole mir das mal so ein kleines bisschen runter, wenn das okay ist. Ja, ich danke euch ganz herzlich für die liebe Einladung zu euch nach Wächtersbach. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Ronald Kinsebach. Ich bin ursprünglich ein Kind der Gemeinde Frankfurt-Hügelstraße und seit 2014 ein Kind der Barnabas-Gemeinde in Frankfurt-Bonnames, obwohl ihr draußen Niedereschbach geschrieben habt und ihr habt recht, es ist tatsächlich Niedereschbach, aber irgendwie haben wir fälschlicherweise immer Bonnames gesagt. Es ist beides. Genau. Ja, liebe Freunde aus Frankfurt haben mich heute auch begleitet, aber ich habe allgemein nochmal Grüße von der Barnabas-Gemeinde an euch und darf bestimmt auch Grüße wieder mit zurücknehmen. Genau. Ja, Wächtersbach kenne ich schon seit Jahrzehnten eigentlich. Wir waren früher jedes Jahr, ich glaube, an Himmelfahrt auf der Wächtersbacher Messe und dann auch in der Fabrik, im Fabrik-Outlet. Und das hatten wir jedes Jahr gemacht. Von daher kenne ich Wächtersbach schon so ein bisschen, habe liebe Freunde auch in Wächtersbach. Und es ist mir alles nicht unbekannt und wir haben es gut gefunden. Aber eure Gemeinde darf ich heute das erste Mal besuchen. Hier war ich noch nicht. Und nochmal herzlichen Dank auch für die liebe Einladung. Ja, wie ihr ja mitbekommen habt, spiele ich mehr oder weniger gut Gitarre. Und früher, als ich noch in Bands gespielt habe und regelmäßiger Musik gemacht habe, kursierte stets dieser Witz von den drei klassischen Gitarristenlügen. Lügen, die man immer wieder von Gitarristen hört. Die erste, ich habe geübt. Die zweite, ich habe meine Gitarre doch gestimmt. Und die dritte, mein Gitarrensolo dauert nur eine Minute. Klassische Gitarristenlügen. Was hier allerdings nur scherzhaft gemeint ist, und das ist nur scherzhaft gemeint, ist leider ein sehr ernster Teil unserer Lebenswirklichkeit und des Umgangs miteinander als Menschen. Vor einigen Jahren konnte man in einer Lifestyle-Kolumne die Überschrift lesen, Lügen hat in Deutschland Hochkonjunktur. Noch nie ist so viel gelogen worden wie in unserer Zeit. Und Wissenschaftler sind sich mittlerweile darüber einig, dass jeder Mensch an jedem Tag etwa 200 Mal bewusst oder unbewusst lügt. Entsprechend werden wir im Umkehrschluss auch regelmäßig belogen. Jetzt mögt ihr denken, kein schönes Thema, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Denn die Lüge ist ein treuer, wenn auch trauriger Begleiter der Menschheitsgeschichte. Das wissen wir alle. Und entsprechend habe ich das Thema meiner Predigt heute so genannt, die älteste Lüge der Menschheit. Was meint ihr, was könnte das sein, die älteste Lüge der Menschheit? Der Wagen ist garantiert unfallfrei. Mit uns wird es keine Steuererhöhung geben. Nun, wir werden der Sache mal auf den Grund gehen heute Abend, heute Nachmittag. Zunächst mal ist immer interessant, den biblischen Befund zu sehen. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Ist für uns Kinder Gottes sowieso immer erstmal so das Interessanteste. Was sagt Gottes Wort? Und die Bibel sagt, dass wir Menschen von Anbeginn der Welt belogen werden. Das klingt nicht schön. Das ist keine schöne Perspektive. Wer will schon gerne belogen werden? Wir alle lieben die Wahrheit. Wir alle lieben aufrichtige Menschen. Und keine verschlagenen Menschen, die uns belügen, denen wir nicht vertrauen können. Aber wer sagt uns das, dass wir regelmäßig belogen werden? Jesus sagt es selber in Johannes 8, Vers 44. Der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist ein Lügner schlechthin, ja sogar der Vater der Lüge. Jetzt wissen wir zumindest schon einmal, wo der Ursprung der Lüge liegt. Die Lüge hat ihren Ursprung im Widersacher Gottes, dem Teufel, dem Satan. Ich rede nicht so gern über den Teufel, ich rede viel lieber über den Herrn Jesus, aber hier ist es halt doch mal wichtig bei dem Thema. So, Satan ist der Urheber der Lüge, weil in ihm keinerlei Wahrheit zu finden ist. Er lügt nicht nur 200 Mal am Tag, sondern sein ganzes Reden, sein ganzes Handeln ist eine einzige Lüge und soll den Menschen von der Wahrheit Gottes fernhalten. Und wir wollen heute Nachmittag einmal die klassischen Lügen entlarven, mit denen der Teufel arbeitet. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, mal darüber zu reden, um einfach gerüstet zu sein und sich wieder mal bewusst zu machen, zu unserem geistlichen Leben gehört nun leider auch mal das, dass wir immer wieder auf der Hut sein müssen, weil auch der Teufel uns gut kennt und weiß, wo er uns am leichtesten auch packen kann. Nun, wir lesen im 5. Buch Mose etwas über das Wesen Gottes. Und das ist jetzt so das Kontraprogramm zu dem, was wir eben in Johannes gelesen haben. Da lesen wir in 5. Mose 32, 4, er, Gott, ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und, Achtung, wahrhaftig ist er. Gott lügt nicht. Gott kann nicht lügen, weil er selber die Wahrheit ist. Er spricht nicht nur die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Wir glauben einem Gott, der nicht lügen kann. Ist das nicht wunderbar? Was hat das zur Folge? Wir dürfen Gottes Wort hundertprozentig, tausendprozentig vertrauen. Das ist der Umkehrschluss. Da muss ich nicht studiert haben, auf keiner Bibelschule gewesen sein. Wenn ich weiß, ich glaube einem Gott, der Wahrheit ist, der nicht lügen kann, dann kann ich ihm auch vertrauen. Und das ist nicht immer so ganz einfach, das weiß ich selber. So, Gott kann nicht lügen, weil er Wahrheit ist. Und nachdem der Mensch von Gott geschaffen wurde und er im Paradies, wir kennen diese Geschichte, in die direkte Gemeinschaft mit Gott gestellt wurde, in der direkten Gemeinschaft mit Gott lebte, wusste auch der Mensch nichts von der Lüge, nichts vom Bösen. Doch dann, und ich fasse es jetzt mal so ein bisschen zusammen, wurde diese Gemeinschaft gestört und verdorben durch diese erste Lüge in der Menschheitsgeschichte. Gott hatte Adam und Eva alles gegeben, was sie zum Leben brauchte. Es waren paradiesische Zustände. Und wer in den Urlaub fliegt, wer jetzt im Urlaub ist und in die Karibik fliegt, der möchte das Paradies auf Erden. So, diese Sehnsucht liegt in uns allen und wir hatten das Paradies. Gott hat das tatsächlich so vorgesehen und so war es, lesen wir. Aber neben all diesem Reichtum, den Adam und Eva dort hatten, lenkte der Teufel ihre Aufmerksamkeit auf diese einzige Sache, die Gott ihnen nicht geben wollte, nämlich die Erkenntnis von Gut und Böse. Von diesem Baum sollten sie nicht essen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich als Kind war immer, liebe Kinder, mal alle weghören, war immer das interessant, was verboten war, denn das musste ja besonders toll sein. Und dann habe ich entsprechend auf die heiße Herdplatte gefasst oder habe entsprechend dies und jenes gemacht, sehr zum Verdruss meiner Mutter. Ja, aber wir können alles haben, aber das, was wir nicht haben, begehren wir oft am meisten und klagen dann noch, Mensch, das fehlt uns, obwohl wir sonst alles haben. Verrückt, gell? Aber so sind Menschen manchmal. Adam und Eva hatten alles, nur dieses eine Gebot, hat Gott ihnen gesagt. Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und jetzt kommt der Teufel in Gestalt einer Schlange, wir kennen die Geschichte, und verführt Eva durch eine Lüge zum Ungehorsam gegen Gott. Ich möchte diese kurze, aber verhängnisvolle und absolut tödliche Konversation zwischen Eva und der Schlange doch noch einmal lesen. 1. Mose 3, 1-5. Da lesen wir, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Da hat Gott gesagt, esst nicht von seinen Früchten, Entschuldigung, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Hier haben wir sie, die älteste Lüge der Menschheit. Und die lautet, ihr braucht Gott nicht. Gott will euch etwas vorenthalten und ich zeige euch, wie ihr ohne Konsequenzen Gottes Gebot umgehen könnt. Es gibt nämlich eine Abkürzung und die heißt Ungehorsam gegen Gott. Das ist die Lüge. Was für eine tödliche Lüge. Warum tödlich? Nun, die Bibel sagt uns zwei Dinge ganz klar. Erstens, Ungehorsam gegen Gott ist Sünde. Und das zweite, Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ganz genau. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gottes Wort Satan als den Menschenmörder bezeichnet. Er kennt Gottes Wort nämlich auch und wusste schon damals im Paradies sehr wohl, dass der Fluch der Sterblichkeit auf Adam und Eva kommen würde, wenn sie Gott ungehorsam würden. Er hat es nur sehr geschickt verpackt, um die Lüge zu tarnen. Und hier wird schon deutlich, dass der Teufel genauso arbeitet, dass er seinen Wirken, seinen Worten immer gerade so viel Wahrheit beimischt, dass wir drauf reinfallen. Und wie ihm nützt, um an sein tödliches Ziel zu kommen. Keineswegs werdet ihr sterben, sagt er. Ja, stimmt, Adam und Eva sind nicht auf der Stelle tot umgefallen, aber das Todesurteil für die Sünde bezog sich auf die Zukunft und damit auf die Zukunft der gesamten Menschheit. Der Mensch war auf einmal sterblich, verweslich. Das Gute, was Gott geschaffen hat, war auf einmal gestört. So, Gott hat nicht geblufft, wie ein Kartenspieler das tut, sondern Satan hat Gottes Wort verdreht. Und Eva hat sich letztendlich um die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und um das wahre Leben betrügen lassen durch eine Lüge. Nun, diese Begebenheit hat Konsequenzen auch für unser Leben. Denn wisst ihr, was der Satan vor allem bei uns erreichen möchte? Bei denen, die Jesus schon folgen, genauso wie bei Menschen, die Gott noch nicht kennen. Er will uns von der Gemeinschaft mit Gott fernhalten, damit wir niemals erfahren, was Gott für und von uns möchte. Und bei denen, die Jesus gehören, bei den Kindern Gottes, bei uns macht er es ja ganz genauso. Er will uns die Gemeinschaft mit Gott streitig machen und auch häufig die Gemeinschaft untereinander. Wir haben momentan in unserer Gemeinde so ein paar Feuerchen brennen, wo Menschen nicht mehr miteinander reden wollen. Das ist menschlich, das ist vielleicht hier auch schon passiert, dass es mal Missverständnisse, Streitigkeiten gibt. Aber genau das meine ich. Ja, das sind so die Angriffe, wo auch die Gemeinschaft untereinander immer wieder torpediert wird, wo der Teufel Keile treiben will zwischen uns. Und da müssen und dürfen wir wachsam sein. Lüge an sich ist immer die bewusste Ablenkung von der Wahrheit, damit die Wahrheit bloß nicht ans Licht kommt. Von daher ist es nicht Gott, der uns etwas vorenthalten will, so wie die Schlange Eva suggeriert hat, mit diesem Verbot will er euch das Schönste vorenthalten, sondern der Teufel will uns etwas vorenthalten. Wir sollen nie erfahren, was die Wahrheit über unserem Leben ist, dass wir Rettung und Vergebung brauchen. Und dass da ein Gott ist, der uns liebt, der ehrlich zu uns ist und der will, dass wir echtes Leben haben. Und nicht nur echtes Leben, sondern Leben in Fülle. In Fülle. Das heißt, Gott will uns alles und noch mehr geben, als wir eigentlich brauchen. Segen, ihr Lieben, hat immer mit mehr zu tun. Wenn Gott segnet, dann gibt er, das ist meine Erfahrung, immer mehr, als ich eigentlich brauche. Das ist wunderbar. Ich hoffe, ihr habt das auch erlebt und erlebt das auch. Ja, schön. Denn so ist unser Gott. Er gibt gerne. Er ist gütig. Aber das darf bloß niemand erfahren. Denn Satan würde ja seine Macht verlieren, wenn Menschen das wissen würden. Ich war letzten Samstag im Rahmen einer Fahrradtour am Frankfurter Römer. Man ist als Frankfurter komischerweise selten an den Orten, die sich die Touristen immer angucken, weil man sagt, ach, da kann ich ja immer noch mal hingehen. Wollt mir unsere neue Altstadt mal angucken? Oder mal wieder angucken, was daraus geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr mal da wart. Guckt es euch mal an, es ist wunderschön. Ja, ist so ein bisschen teils modern, teils historisch wieder aufgebaut. Und man schnuppert so ein bisschen Frankfurter Geschichte. Und ich bin dann mit dem Fahrrad auf dem Römer angekommen und fand dort eine sehr interessante Aktion der chinesischen Falun Gong-Bewegung. Die fand dort statt und es standen wie ein Chor, ein Haufen Leute, gelb gekleidet, da und machten irgendwelche gymnastischen Übungen. So, das hat mich natürlich schon erstmal interessiert, was ist da los? Und ich fand dann raus, dass man dort gefeiert hat, dass mittlerweile 400 Millionen Chinesen aus der Kommunistischen Partei Chinas ausgetreten sind und sich damit freigemacht haben von der teuflischen Lüge des Kommunismus. 400 Millionen, das ist in China ein Klacks, ja, angemessen der Bevölkerungszahl, aber man feierte 400 Millionen, die frei geworden sind von der Lüge des Kommunismus. Ich habe mich in dem Moment gefragt, wo sind jetzt wir Christen und feiern 2,5 Milliarden, die frei geworden sind von der Lüge Satans? Ja, wäre vielleicht auch mal eine Aktion. Und ich habe mich dann mit einer Chinesin, einer Dame, die zu dieser Aktion gehörte, unterhalten. Also sie sprach mich an und wir haben uns schön unterhalten, auch über meinen Glauben. Und sie erzählte mir dann, wie bedingungslos die meisten Chinesen der kommunistischen Partei glauben. Die Partei, sagt sie, erklärt eine Sache für richtig und die Menschen halten sie für richtig und hinterfragen das gar nicht. Wenn die Partei das sagt, dann ist es richtig. Was eine Macht die kommunistische Partei dort in Händen hält und wie leicht sie auch lügen kann und es auch tut. So schnell und so bedingungslos glauben nicht nur Chinesen der kommunistischen Partei, sondern auch wir oft den Lügen Satans, obwohl wir das gar nicht wollen. Und er ist nicht im geringsten daran interessiert, dass wir die Wahrheit und das wahre Leben erfahren. Und nun ist Eva im Paradies ja letztendlich, wenn wir das jetzt mal genau betrachten, einer sehr menschlichen Schwäche erlegen. Sie aß von der verbotenen Frucht, weil sie schön anzusehen war, lesen wir da. Was eine tödliche Konsequenz, nur weil diese Frucht schön anzusehen war und lecker aussah. Also wenn ich mir jetzt hier bei Rewe einen Apfel nehme und da reinbeiß, dann muss ich den im schlimmsten Fall bezahlen. Wenn ich in alle Äpfel beiß, kriege ich im schlimmsten Fall Hausverbot. Aber nicht die Konsequenz, die das hier hatte. Wie verführerisch ist es oft, Lügen zu folgen. Deswegen glauben wir sie auch so bereitwillig. Weil sie uns schöne Dinge versprechen. Was meine ich damit? Nun, der Text aus Matthäus 4, den Alexander gelesen hat, den wir eben gehört haben, macht es deutlich. Jesus war bei seiner Taufe gerade von Gott für seinen Dienst bestätigt und gerüstet worden, als er vom Geist Gottes in die Wüste geführt wird. Und über einen Monat lang, nämlich 40 Tage und 40 Nächte, aß er nichts, weil er fastete in Vorbereitung auf seinen Dienst und schließlich hatte er Hunger. Jesus war ganzer Mensch, er bekam auch mal Hunger. Und dann lesen wir, ich lese es nochmal Vers 3, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich doch, dass diese Steine Brot werden. Dein Problem ist gelöst. Jesus hätte als der Sohn Gottes alle Macht gehabt, dieses Wunder zu tun, das wissen wir. Aber das war an dieser Stelle nicht der Wille Gottes. Jesus fastete außerdem bewusst in der Vorbereitung auf seinen Dienst. Und hier sind wir an einer Stelle, wo wir sehen, dass die Versuchung zur Sünde sehr gerne bei ganz menschlichen Motivationen ansetzt. Und das eben auch besonders bei unseren leiblichen Bedürfnissen. Denken wir an Eva und die leckere Frucht und ihr Verlangen, ihr leibliches Bedürfnis über den Willen Gottes zu stellen. Sie hat den Gehorsam ihrem Gott gegenüber geopfert für ein ganz leibliches Bedürfnis. Lecker, will ich reinbeißen, will ich schmecken. Jakobus 1, Vers 14. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Da haben wir es auch nochmal bestätigt. Wir kennen vielleicht alle diese Entscheidungen aus unserem eigenen Leben. Wir hatten in meiner alten Gemeinde eine Familie, die, sagen wir, etwas schwieriger war und um die man sich einfach regelmäßig kümmern musste. Das Gebot, die Liebe, sich einfach um diese Leute zu kümmern, die brauchten einfach in manchen Dingen Hilfe, waren selber da etwas hilflos. Und so ist es oft passiert, die wohnten in meiner Nähe, dass ich völlig erschöpft vom Spätdienst kam. Ich komme ursprünglich aus der Krankenpflege und wenn man da Spätdienst hatte, war man manchmal einfach platt und dann einfach nur noch heim wollte und mich auf meine Couch und meine Pizza gefreut habe. Aber dann kam ein Anruf dieser Geschwister, dass sie Hilfe brauchten. Ist öfters passiert. Und es wäre unwahr zu behaupten, dass ich nicht selten extrem mit mir selbst kämpfen musste, ob ich mich wirklich jetzt nochmal aufraffen soll, diesen Menschen mit der Liebe Jesu zu helfen. Natürlich rede ich gern davon, ja, wir müssen helfen und wir sollen liebevoll sein. Aber wenn ich dann mal in so einer Situation bin, dass ich echt kaputt bin und müde bin und jetzt meine eigenen Bedürfnisse habe und dann sagt jemand, Mensch, hilf mir doch gerade noch mal, dann ist das ein Kampf. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und in solchen Minuten, in solchen Momenten wird man ja in Minuten dann zum Hobbypsychologen, weil man auf einmal abwägt, dass man ja auch auf die eigenen Bedürfnisse hören muss und dass man ja auch auf sich selbst achten muss. Wer tragen will, muss selbst getragen sein. Wir kennen diese Sprüche. Und das wird auf einmal ganz wichtig, sonst denke ich da nie drüber nach. Aber in so einem Moment könnte es ja doch sein, dass ich jetzt wichtiger bin. Und gewonnen hätten viele Male um ein Haar, Couch und Pizza. Manchmal auch verloren, aber meistens war das doch verführerischer. So, hier waren Geschwister in Not und meine Liebe, meine Hilfe, mein tätiger Glaube waren gefragt, aber das passte in diesem Moment so gar nicht zu meinen leiblichen und seelischen Bedürfnissen. Ich wollte abschalten, so einfach war das. Wir kennen das vielleicht alle, diese Situationen, ja, wo wir einfach uns sehen, unsere Bedürfnisse und denken, das hat jetzt den höheren Stellenwert als die tätige Liebe. Und wenn wir diese ganze Begebenheit der Versuchung Jesu in der Wüste mal aufmerksam lesen, dann werden wir feststellen, dass es drei Lügen sind, mit denen Satan Jesus und auch uns verführen will. Das erste, und ich sagte es schon, deine momentanen Bedürfnisse sind wichtiger als alles andere. Das ist häufig eine Lüge. Dass Gott das wichtig ist, wie es uns geht, da sage ich gleich noch was dazu. Aber das ist so die erste Lüge. Deine momentanen Bedürfnisse sind wichtiger als alles andere. Im Zweifel sogar als der Wille Gottes. Die zweite Lüge, es gibt keinen Gott, der dich versorgt und du brauchst auch keinen. Das geht dann so in die Kategorie der Menschen, die sagen, ich habe es ganz alleine geschafft. Das ist mein Erfolg. Aus eigener Kraft und darauf bin ich stolz. Ich brauche keinen Gott. Und die dritte Lüge, nimm es dir einfach selber. Es ist in jedem Fall gut für dich. Nimm es dir einfach. Nimm die Abkürzung. Es ist in jedem Fall gut für dich. Wäre ich diesen drei Lügen in meinem Beispiel gefolgt mit den Geschwistern, hätte alles Vorrang gehabt, nur nicht die Liebe zu diesen Geschwistern, die einfach meine Hilfe brauchten. Du bist jetzt wichtiger als alles andere. Gottes Meinung ist hier gerade nicht gefragt. Mach's doch einfach, wie du es für richtig hältst. Das war so die innere Stimme, mit der ich dann zu kämpfen hatte. Und ich wusste, es wäre durchaus menschlich verständlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, Leute, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ruft jemand anders an. Aber es war mein Auftrag. Es war in dem Moment einfach die Bitte an mich. Merken wir den Selbstbetrug? Das Schlimme und das Verführerische ist ja, dass der gesamte Zeitgeist mittlerweile auf schnelle Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Fastfood-Restaurants, man kann bei Amazon bestellen, hat morgen die Ware, wofür ich sonst eine Woche durch die Kaufhäuser rennen musste, um das Geeignete zu finden. Ja, wir haben in Wächtersbach eben noch eine Tasse gesucht von Wächtersbach und alle Geschäfte haben natürlich samstags zu, haben wir nicht bedacht. Aber man kann im Internet alles bestellen. Ja, morgen ist es da. Wenn ich es heute bestelle, ist es morgen, nee, übermorgen da am Montag. So ist das. Alles schnelle Bedürfnisbefriedigung. Daran sind wir Menschen gewöhnt. Und so sehr, dass wir mittlerweile oft meinen, wir brauchen keinen Gott mehr. Es ist doch alles verfügbar. Mittlerweile können wir mit den Errungenschaften der Medizin sogar unser Leben verlängern. Lassen wir uns nicht täuschen. Ob wir es nun glauben oder nicht, Gott hält trotzdem alle Fäden in der Hand. Das sagt uns sein Wort. Nun, als Satan jetzt kommt und Jesus über sein menschliches Bedürfnis nach Nahrung vom Willen Gottes abbringen will, was tut Jesus? Der Mensch Jesus hätte gesagt, ja, jetzt was essen. Aber der göttliche Teil in Jesus wollte dem Vater gehorsam sein. Und Jesus willigt nicht in die Sünde ein, sondern bringt in seine Reaktion auf den Punkt, worauf es wirklich ankommt. Was sagt er? Vers 4, nicht vom Brot allein leben wir, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Eine ganz klare Priorisierung, die Jesus auch nochmal seinen Jüngern dann sagt, wenn er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann werdet ihr alles bekommen, was ihr sonst zum Leben braucht. So, das Wort und damit der Wille Gottes sind wichtiger für unser Leben als alles andere. Unsere Bedürfnisse, und das ist das Wunderbare, hat Gott zu jeder Zeit doch im Blick. Das vergessen wir nur oft so in unseren Sorgen. Gott weiß, was für uns gut ist. Gott weiß auch, dass ich, wenn ich angestrengt und erschöpft vom Dienst komme, manchmal einfach die Couch brauche und was zu essen brauche. Das weiß er. Und das gibt er ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Abend los muss und Geschwistern helfen muss, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Also Gott hat das schon auch die Balance und guckt, dass wir nicht ausbrennen. Aber es ist reiner Selbstbetrug, wenn wir meinen, selber am besten zu wissen, was gut für uns ist. Gott weiß, was gut für uns ist, weil er uns geschaffen hat und weil er uns liebt. Und das ist das Wunderbare. Mein Bedürfnis nach Liebe, mein Bedürfnis nach Hoffnung und mein Bedürfnis nach einer gesicherten Zukunft, das, was Menschen sich wünschen, wird bei ihm tatsächlich gestillt. Und auch alle anderen ganz praktischen Bedürfnisse. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Psalm 37, Vers 4. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Habe deine Lust an dem Herrn. Auch hier wieder die Priorität. Gott an erster Stelle. Und wir müssen keine Angst haben, dass wir ausbrennen. Dass Gott uns mit der Fliegenklatsche durch einen Ort jagt und sagt, so schaffen, schaffen, schaffen. Nein, er kennt auch unsere Bedürfnisse. Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ist das nicht wunderbar? Nicht immer in der Form, wie wir es uns wünschen. Nicht immer zu der Zeit, wie wir es uns wünschen. Aber Kraft darf immer da sein. Ja. Eine weitere Versuchung Satans lesen wir dann weiter in den Versen 8 und 9. Das ist nach dem Bericht, das muss ich dazu sagen, in Matthäus, eigentlich erst die dritte Versuchung. Aber ich wechsle jetzt mal in den Lukas-Modus, ja, und ziehe sie an dieser Stelle vor, weil sie auch zu der Lüge über unsere Bedürfnisse passt. Matthäus 8, 9, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Gehört dir das alles, was du siehst? Nun, die erste Lüge, die hier zunächst dahinter steckt, ist schon recht kurios und recht frech. Denn Satan verspricht Jesus, ihm etwas zu schenken, was ihm selber überhaupt nicht gehört. Was ein verlogener Kerl, oder? Wie dreist. Es war ihm lediglich für einen begrenzten Zeitraum in seinen Herrschaftsbereich gestellt, aber es gehört ihm nicht. Und das kann er Jesus nicht schenken. An dieser Stelle sagt Satan, nimm es dir doch. Du hast die Möglichkeit, es dir zu nehmen. Nimm die Abkürzung und erspare dir den mühsamen Gang nach Golgatha und den qualvollen Tod. Du kannst jetzt schon alles haben. Du kannst jetzt schon Herr über alles sein, verherrlicht sein. Du kannst dir das alles ersparen. Das steckte dahinter. Und wenn wir jetzt genau hingucken, auch hier setzt Satan wieder an einer ganz menschlichen Motivation an, wie wir sie auch kennen, nämlich dem Streben nach Macht, dem Streben nach Erfolg, dem Streben nach Reichtum. Satan tritt hier als der Fürst dieser Welt auf und stellt Jesus seinen gesamten Herrschaftsbereich vor Augen und will ihn dazu verlocken, seinen göttlichen Auftrag abzukürzen und ihm allein durch die Anbetung seiner Person Macht und Herrlichkeit zu geben, ohne Dienst und ohne das Sterben am Kreuz. Diese beliebten Abkürzungen, die auch wir so gerne nehmen wollen, die so verlockend sind. Erinnern wir uns an Saul, an die Begebenheit, der auf Samuel warten sollte, bevor geopfert wurde. Und er opfert selber, weil er nicht warten konnte, aus Angst vor den Amalekitern, glaube ich, war es. Und was war die Konsequenz? Er wurde von Gott verworfen. Diese Abkürzungen. Ungeduld hat auch immer etwas mit Unglauben zu tun, mit mangelndem Vertrauen. Herr, gib mir Geduld, aber schnell. Ich gestehe euch, Geduld ist etwas, was mir manchmal unendlich schwer fällt, zu warten. Und es hat mich schon wirklich schlimme Passagen meines Lebens gekostet, weil ich nicht warten konnte. Ach, ich würde es euch gerne noch erzählen, aber ich glaube, dann wird es zu lange. Es gibt so schöne praktische Beispiele. Ach, ich tue es doch. Ich habe ein Auto gebraucht. Und der Winter kam und ich musste ein Auto haben und hatte nicht viel Budget und habe dann mir ein Auto ausgesucht, was eigentlich für den Export bestimmt war. Und wer sich ein bisschen mit Autos auskennt, der weiß, Ronny, lass die Finger davon. Exportautos sind meistens Schrott. Gut, aber es war ein schönes Auto. Er fuhr noch, man konnte, der Motor ging noch an, also Auto fährt. Wahnsinn. Jemand aus der Gemeinde wusste davon und sagte mir, oh nee, lass es. Ich weiß, lass es bleiben. Und ich war empört und ich sagte, du hast Ahnung, ja, du hast ja ein Auto, aber ich brauche eins. Und ich konnte nicht warten, habe das Auto gekauft und hatte monatelang nur Stress. Dieses Auto hat mein Leben bestimmt. Ich bin dann letztendlich auf einem Weg nach Mainhausen liegen geblieben mit einem Motortotalschaden. Ich hatte nur Kosten, ich hatte nur Ärger, weil ich nicht warten konnte. Und es hat sich herausgestellt, dass ich 3 Monate danach ein Auto hätte geschenkt bekommen. Das Auto war kaputt und jemand schenkte mir sein Auto. Hätte ich doch einfach mal gewartet. 3 Monate hätte ich schon irgendwie mit der Bahn fahren können oder so, oder? Ja, das ist nur so ein Beispiel. Es gibt noch schlimmere. Ja, Jeremia 12, Vers 1 lesen wir die Frage, die vielleicht auch uns immer wieder mal quält. Warum geht es den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Ich würde sagen, die Antwort liegt in den Abkürzungen, die Satan Menschen anbietet. Aber diese Wege führen niemals zum Leben. Ja, die Abkürzungen verheißen manchmal schnellen Erfolg, aber sie führen nicht wirklich zum Leben. Jesus ging es nicht um schnellen Gewinn und das schnelle Zurückerhalten von Macht und Herrlichkeit, sondern er wusste, in wessen Auftrag er auf der Erde war und dem war er gehorsam. Und ganz bewusst hat er auf die Herrlichkeit beim Vater verzichtet und noch weniger wollte er Satan die Ehre geben, sondern Gott allein. Sein Auftrag war der Sieg über den Teufel, nicht seine Anbetung. Matthäus 4, Vers 10, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Billige Ehre und billiges Streben nach Macht abseits vom Willen Gottes ist immer ein Deal mit dem Teufel. Immer. Schlussendlich, und damit kommen wir zum Schluss dieser Begebenheit, tritt Satan mit einer dritten Versuchung an Jesus heran. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne, auf den höchsten Punkt des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich herab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, dass dir nichts passiert. Hier zielt der Teufel auf 2 Dinge ab. Das erste, er will sehen, ob Jesus seinem Vater wirklich vertraut. Jesus war ganzer Gott und auch ganzer Mensch. Und so wie er am Kreuz ein Mensch aus Fleisch und Blut war und so starb, wäre er bei einem Sturz vom höchsten Punkt des Tempels mit Sicherheit zu Tode gekommen. Dafür verdreht der Teufel das Schriftwort aus Psalm 91, das vom Vertrauen auf Gott spricht und nicht davon, ihn herauszufordern, sondern vom Vertrauen. Und genau das tut Satan auch mit uns. Er versucht Zweifel zu säen an der Glaubwürdigkeit und Treue Gottes und er verdreht das Wort Gottes. Und das Zweite, was Satan hier mit Jesus macht, er will ihn wieder zu einer Abkürzung verleiten, indem er ihm vorschlägt, mit dem Sturz von der Zinne des Tempels seine Macht als Messias zu demonstrieren, indem er sich von den Engeln helfen lässt. In diesem Fall hätte Jesus seine Ehre bei Menschen gesucht. Jesus sollte hier öffentlich seinen Glauben demonstrieren und damit Gottes Verheißung aus Psalm 91 herausfordern und erzwingen. Und das wissen wir, dass wir Gott nicht versuchen sollen. Die Zinne des Tempels war, wie ich sagte, der höchste Punkt des Gebäudes und sicherlich hätte kein Mensch einen Sturz aus dieser Höhe von ca. 42 Metern überlebt. So hier ist von dem Versuch die Rede, Gott frech herauszufordern und sich damit über ihn stellen zu wollen. Im Übrigen die Sünde Satans selber, ja, sich über Gott stellen zu wollen, hat ihm den tiefen Sturz eingebracht. Wenn wir das jetzt alles mal, was wir gehört haben, bündeln, zusammenfassen und diese 3 Angriffe Satans auf Jesus nun mal in Zusammenhang sehen, dann wird hier ganz deutlich, wie er an uns Menschen arbeitet und wie er uns belügt. Er versucht uns dazu zu bringen, unsere menschlichen und leiblichen Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen. Er versucht uns dazu zu bringen, eigene Ehre zu suchen und nicht die Ehre Gottes. Und er versucht uns, das Wort Gottes im Munde zu verdrehen, um uns das rechte Verständnis dafür zu nehmen und Gottes Wahrhaftigkeit und Treue in Frage zu stellen. Und wenn wir einmal darauf achten, werden wir das in unserem Glaubensalltag tatsächlich auch immer wieder feststellen können, dass wir genau an diesen Punkten immer wieder in einem Kampf sind. Wie wir gesehen haben, finden wir diese Strategie der Lüge Satans am Anfang des Alten Testaments im Paradies und am Anfang des Neuen Testaments in dieser Begebenheit, ja, in Matthäus 4. So, es war demnach keine einmalige Sache im Paradies, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel und auch durch unser Leben. Und letztendlich sind die Lügen und Listen des Teufels sehr vielfältig, aber sie haben im Grunde genommen nur dieses eine Ziel, Trennung von Gott. Und Sünde ist Trennung von Gott, Zielverfehlung. Aber jetzt will ich wirklich aufhören, vom Teufel zu reden und viel lieber von dem liebenden Gott noch was sagen. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und nicht belogen werden, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So lesen wir es in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass wir frei werden von diesen Lebenslügen, ohne ihn leben zu können. In Jesus hat Gott uns die Wahrheit, die ganze Wahrheit offenbart und damit die Befreiung aus dem tödlichen Netz der Lügen, mit denen der Teufel uns gefangen halten will. Und das darf uns trösten bei all dem Negativen, was wir jetzt gehört haben, was uns vielleicht Sorge und Angst macht, was wir manchmal vielleicht gar nicht so richtig unterscheiden können. Jesus ist größer, er hat Hölle, Tod und Teufel besiegt und er will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die finden wir in seinem Wort. Johannes 14, 6 und 7, sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch den Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. So Gott will, dass wir die Wahrheit erfahren über ihn, über sein Wesen und seine Liebe zu uns. Und die hat er uns in Jesus gezeigt. Er will, dass wir die Wahrheit erfahren über unser Leben. Dass wir verloren sind ohne die Rettung durch Jesus. Dass wir ihn jeden Tag brauchen. Dass wir es alleine nicht schaffen. Was sagt Jesus? Ohne mich könnt ihr wie viel tun? Nichts. Ganz genau. Nichts. Und ich will auch gar nichts ohne Jesus tun. Ja, ich könnte stolz drauf sein zu sagen, ich habe das alleine geschafft. Ich wäre überhaupt nicht hier. Wir wären nicht hier, wenn nicht die Gnade Gottes uns das Leben geschenkt hätte. Alles ist Gnade. Das muss ich mir immer wieder und darf ich mir immer wieder sagen. Jeden Morgen sage ich mir das. Alles heute ist Gnade. Gott will uns mit seinen Augen leiten. Das ist das Wunderbare. Und ihm sind auch unsere leiblichen Bedürfnisse heilig. Das möchte ich auch nochmal sagen. Aber er will vor allem an allererster Stelle in unserem Leben sein. Das, was wir praktisch und das, was wir geistlich brauchen, gibt er gratis dazu. Ja, Gott wird uns immer praktisch versorgen, er wird uns auch immer geistlich versorgen. Wir haben alle geistliche Nahrung, die wir brauchen. Ich komme zum Schluss, ein letztes, in den Dürrezeiten unseres Lebens, wenn auch wir mal durch die Wüste müssen, und wir kennen das bestimmt alle, so Wüstenzeiten, wo es scheinbar einfach nicht weitergeht, wo wir keine Hoffnung mehr sehen, wo wir ausgehungert, ausgetrocknet sind. Da sind wir immer besonders verletzlich für die Lügen Satans. Und wenn es nur der Gedanke ist, Gott hat mich verlassen, er hat mich nicht mehr lieb, er sieht mich nicht oder er kann mir nicht helfen. Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So wer im Wort Gottes lebt und damit lebt, der wird solchen Lügen viel schneller auf die Schliche kommen und kann den Schild des Glaubens hochhalten. Wir haben eine wunderbare Waffenrüstung. Ja, wir müssen uns von Satan nicht beschießen lassen, sondern wir dürfen den Schild des Glaubens hochhalten und die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Halleluja, das ist wunderbar. Nun, vielleicht können wir jeder von uns, jeder für sich etwas aus diesen biblischen Begebenheiten und aus der Art, wie der Teufel uns immer wieder verführen will, lernen. Und deshalb möchte ich uns diesen Gedankenimpuls einfach weitergeben. Wenn wir uns durch den Geist der Wahrheit, den Geist Gottes, durch sein Wort leiten lassen, werden wir diese Lügen entlarven und die wunderbare Wahrheit der Liebe und des Segens Gottes erleben. Gott will uns nichts vorenthalten, so wie der Teufel Eva belogen hat. Nein, er will unser Leben reich machen, überreich, Leben, die Fülle. Wie kann ich dann glauben, wenn mir jemand sagt, Gott will dir was vorenthalten? Das ist Quatsch. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Ich aber, sagt Jesus, bringe Leben im Überfluss. Amen.